Man hört ja als Pastor so die interessantesten Dinge, mit denen die Leute so zu einem kommen. Und keine Angst, ich erzähle jetzt nichts, was du zu mir gesagt hast, aber es gibt so eine Vorstellung manchmal, die Leute haben, die etwas weiter weg sind von dir, die vielleicht gerade nicht hier sitzen. Da kommen dann so Sätze, also du bist ja auch jetzt einer von, also heilig. Also das ist eine Vorstellung, dass man besonders heilig und deshalb besondere Dinge kann. Also es gibt schon manchmal, das ist mir früher häufiger passiert, bei Trauerfeiern, wenn es nach Regen aussah, dass dann vorher nochmal so dieser Spruch kam, aber sie haben ja Mut drauf, nach oben, ne? Dass man nochmal betet, dass es nicht regnet. Und all solche Sachen begegnen einem dann immer mal wieder, diese Vorstellung, dass man schon irgendwie ganz besonders und ganz besonders heilig ist. Und nun wissen wir ja, dass Paulus in der Bibel sagt, naja, er redet die Leute an als Heilige. Ihr seid die Heiligen in. Also er nennt die ja schon so. Also es gibt da schon irgendwie eine Verbindung. Bedeutet nur nicht automatisch, dass ich das Wetter beeinflussen kann. Aber wir wollen uns heute einmal anschauen, was dieses Wort heilig, Heiligkeit, sich diesem zu nähern, was das eigentlich bedeutet. Dass das eben deutlich mehr ist als das Wetter, dass das deutlich mehr ist als irgendwie Pastor zu sein oder Christ oder Christin zu sein, sondern dass heilig im eigentlichen tiefsten Sinne eigentlich auch einfach bedeutet, anders zu sein. Und da begegnen wir einem Mann, der heißt Jesaja. Und der zeigt uns ein Bild von Glaube, von Treue, mitten in einer eigentlich ungläubigen Generation. Ihr habt den Text, den Bibeltext eben schon gehört. Das ist das Stück aus Jesaja 6. Und was wir da heute mitbekommen, das ist eine besondere Perspektive und drei Haltungen. Das könnt ihr einfach merken. Eine Perspektive und drei Haltungen, wenn wir sehen wollen, wie wir damit umgehen, wenn wir vor Gott stehen. Denn das habt ihr gehört, genau das passiert Jesaja. Er steht mit einem Mal vor Gott. Fangen wir mal mit der Perspektive an. Denn wie hat es vorhin angefangen? Ja, es war, ich sage euch nochmal den Anfang, den habt ihr natürlich alle noch in den Ohren. Es war, falsches Lesezeichen. Es fängt an damit, in dem Jahr, als König Usia starb. Sagt ihr natürlich alle, ach ja genau, das Jahr, als König Usia starb. Sagt uns ja jetzt erstmal nicht viel, ne? Das Jahr, in dem König Usia starb. Wenn ich jetzt nachfragen würde, wahrscheinlich auf eine Jahreszahl würden wir schwierig kommen. Deshalb ist das für uns so ein bisschen so ein Anfang, der auch sein könnte, es war einmal vor langer Zeit oder in einer weit, weit entfernten Galaxie. Es kann vieles bedeuten. Was das für die Ohren von Jesaja bedeutet, was das für die Ohren von den Menschen bedeutet, die es damals gelesen haben, ist aber ganz was anderes. Lass uns mal kurz begreifen, was das für ein Jahr ist. Das ist nämlich das Jahr, in dem alles ins Wanken geraten ist. Kurzer Rückblick. David hat ja das ganz große Königreich Israel gehabt. Und das ist auseinandergebrochen nach seinem Tod. Es hat sich dann gespaltet. Ja? Wir hatten ein Südreich und ein Nordreich. Und als dann das Jahr kam, in dem dieser König Usia starb, da ist selbst dieser Status, dieser, ja, wenigstens noch zwei Königreiche, ja, zwar zerbrochen, aber wenigstens noch zwei, da ist es für dieses ganze Konstrukt bergab gegangen. Das war der Anfang vom Ende, könnte man auch sagen. Denn von da an ist das Volk der Assyrer auf den Plan getreten und die haben Stück für Stück belagert, angegriffen, so lange, bis sie irgendwann das Königreich in den Untergang getrieben haben. Das heißt, wenn jemand, der das weiß, ja, jemand wie Jesaja, der das die Geschichte seines Volkes, wenn der hört, in dem Jahr, als Usia starb, dann hört er in dem Jahr, als es anfing, bergab zu gehen. Der hört nicht nur eine Jahreszahl, der hört nicht nur irgend so ein, naja, damals, sondern der hört, in dem Moment, als es richtig losging, bergab zu gehen mit uns. Ja, dann ist es mit einmal nicht irgendein Jahr, sondern dieses Jahr. Das ist vielleicht für uns so, wie wenn wir 11. September hören. Da meinen wir auch einen ganz bestimmten 11. September. Oder wenn wir von jetzt an wahrscheinlich immer, wenn wir das Jahr, na wisst ihr noch, 2020, dann haben die meisten Leute etwas im Kopf, was da angefangen hat. Ja? Also dieses Jahr und dieser, hier ist es der Tod mit König Usia, der ist ganz eng verbunden mit der Weltgeschichte für ihn. Das Leben, das hat sich in ein Chaos verwandelt. Und alles, was die Menschen damals für richtig, für normal hielten, das wurde auf den Kopf gestellt. Und was man so über die Zukunft sagen konnte, das war so ein bisschen alles im Schatten. Und da tritt Jesaja auf den Plan, weil da fängt Gott an, zu ihm zu sprechen. Das ganze Buch Jesaja in unserer Bibel ist quasi diese Botschaft, die er dem Volk, das in dieser wankenden Zeit ist, mitgeben möchte. In den Kapiteln davor, 1 bis 5, da sagt Gott nochmal, wie es eigentlich gedacht wurde. Das ist gut zu wissen. Er sagt, Mensch, Israel, ihr seid doch mein auserwähltes Volk. Ja, ich habe euch zusammengerufen. Ich habe euch ein Land geschenkt. Ihr solltet wie so ein Leuchtfeuer sein. Ja, wie ein Weinberg, sagt Gott auch. Wie ein Weinberg habe ich euch gepflanzt, damit ihr blüht, damit ihr wächst, damit die anderen Völker sehen, dass ihr ein besonderes, dass ihr mein Volk seid. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt euch immer wieder Stück für Stück abgewendet von mir. Immer wieder seid ihr auf irgendwelche Dinge reingefallen, andere Götter, Götzen, was auch immer. Ihr habt es immer wieder vermasselt, sagt Gott. Ihr habt die Perspektive verloren, könnte man auch sagen. Ihr habt die Perspektive verloren, was wichtig ist. Ja? Und da kommt Jesaja, um dem Volk zu helfen, diese Perspektive, diese Sichtweise wieder neu auszurichten. Und damit er das machen kann, muss er erstmal Gott begegnen. So wie wir das vorhin gehört haben. Mit einem Mal steht er im Tempel, im Thronsaal. Ja, man kann sich das vielleicht wie eine Kirche vorstellen. Und Gott sitzt auf dem Thron. Er sieht nicht direkt Gott. Ja? Er sieht den Saum seines Gewandes. Ja, also sozusagen nur das kleinste, unterste Ende. Und selbst das ist so mächtig und groß, das füllt den ganzen Thronsaal aus. Also stellt euch vor, dass dieser ganze Kirchraum gerade voll wäre, nur mit dem Saum des Gewandes. Man wüsste gar nicht, wo man hintreten soll, sonst würde man aus Versehen Gott aufs Gewand treten. So groß, so herrlich ist das alles. Und Jesaja steht mit einmal mittendrin und ist überflutet von dieser Herrlichkeit Gottes, der er sich gegenüber sieht. Ja? Eben noch draußen, alles ist durcheinander. Das Jahr, in dem König Usia gestorben ist, wir wissen nicht mehr wohin, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Mit einmal steht er in dieser Herrlichkeit Gottes und die strahlt ihm entgegen. Er ist nicht alleine da. Engel fliegen damit rum. Ja? Fliegend, feurig, sechs Flügel, ja, drei Paare fliegen um den Thron herum und rufen: Heilig, heilig, heilig. So, wir wissen, die hebräische Sprache, das ist so eine kleine Besonderheit, die ich total schön finde, wenn man sie weiß. Wenn die hebräische Sprache, wenn die etwas betonen wollen, dann wiederholen sie es. Ja, also etwas Gutes ist gut. Was noch besser ist, ist gut, gut. Ja, oder ein großer Berg ist Berg, ein noch größerer Berg ist manchmal Berg, Berg. Also die wiederholen oder benutzen ein anderes Wort dafür. Und tatsächlich gibt es nur eine Sache, wo etwas dreimal wiederholt wird. Und das ist bei, wenn es um Gott und heilig geht. Ja, also es wird nicht darüber gesprochen, Mensch, das Jahr war gut und das war so gut, dass wir gut, gut, gut sagen. Das geht nicht. Ne? Zweimal ist okay, das ist schon ein ziemlich gutes Jahr. Aber wenn man über die Heiligkeit Gottes redet, dann kann man dreimal heilig benutzen. Gott ist heilig, heilig, heilig. Gott ist anders, anders, anders. Er ist groß, groß, groß. Er ist herrlich, 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 mächtig, mächtig, mächtig. All das steckt da drin von diesen Engeln, die um ihn herumfliegen und das singen. Und Jesaja sieht und hört das. Mit anderen Worten, Jesaja merkt in diesem ersten Moment, in dieser Begegnung, das ist der wahre Oberbefehlshaber über die ganze Welt. Ja? Gott lässt sich nicht von den Assyrern einschüchtern, er lässt sich dann auch später nicht von den Babyloniern einschüchtern, die ein Jahrhundert später kommen. Er lässt sich nicht vom Volk Israel kontrollieren oder vorschreiben lassen, wie es auszusehen hat. Gott hat es in der Hand. Gott hat es in der Hand. Und es geht ja gar nicht jetzt um die politischen Verhältnisse im Großen und Ganzen, sondern es geht um Gottes Heiligkeit, um seine Einzigartigkeit, um die Mission Gottes, allen Völkern dieses Licht zu bringen, durch das Volk Israel zu dieser Zeit. Das ist das Herzstück dieses Ganzen. Das ist das Herzstück. Das wird ganz oft im Alten Testament so gezeigt, dass das Volk Israel besonders sein soll, wenn es auch mit anderen Völkern umgeht. Sie sollen sich um die Witwen und Waisen kümmern, sollen Fremde bei sich aufnehmen. Ja, sollen aber auch aufpassen, dass sie sich nicht mit den anderen vermischen, dass sie nicht auf einmal andere Götter reinlassen. Es gibt so eine gewisse Trennung, aber ein Offensein, ein Helfen. Jesus sagt das später in Matthäus. Ja, er erzählt das Gleichnis vom König, der die Schafe und die Böcke trennt. Und der Maßstab ist da, was ihr für die Geringsten unter ihnen getan habt. Wo ihr euch denen zuwendet, die es am nötigsten haben, die es am meisten brauchen. Und Gott ruft Jesaja jetzt zu sich. Ne? Deshalb steht er da mit einem Mal vor ihm, um ihm diese neue Perspektive zu zeigen. Was macht Jesaja? Wir haben jetzt die eine neue Perspektive gehabt. Wir kommen jetzt zu den drei Positionen. Die erste Position, die ist, dass Jesaja erstmal das Gesicht nach unten senkt. Also ich meine wirklich körperliche Position, ja? Gesicht nach unten. Als er mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert ist, als seine Perspektive neu ausgerichtet wird, da zerstört ihn das ein Stück weit. Das zerstört ihn ein Stück weit. Er schreit auf, ja, weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Ja? Das Jahr, in dem König Usia gestorben ist. Alles fängt uns an zu wanken, alles geht ein Stück bergab. Da kommt er gerade her und steht mit einem Mal vor Gott. Vor der Heiligkeit Gottes, vor der Größe, Majestät Gottes, wie wir es gerade gesungen haben. Und da steht einmal so ein bisschen, oder ein bisschen mehr, im Gegensatz zu dem, wie wir Gott heute manchmal sehen. Ne? Gott als bester Freund, als mein Buddy, dem ich mein Gebet sage. Mensch Gott, könntest du nicht heute? Und Jesaja steht Gott gegenüber und weiß gar nicht mehr, wohin mit sich. Er merkt in diesem Moment einfach nur, dass er gar nicht damit klarkommt, dieser Heiligkeit, dieser Herrlichkeit ausgesetzt zu sein. Man könnte das als eine Haltung der Erkenntnis, eine Haltung der Reue. Ja, ich bin aus einem Volk der unreinen Lippen, aus einer Haltung der Beichte erkennen. Zerknirschung, Luther hat das so gesagt. Luther hat gesagt, dass bevor die Beichte kommt, bevor die Buße kommt, da gibt es eine Zerknirschung des Herzens. Und ich mag diesen Begriff, die Zerknirschung des Herzens. Ja, da tut sich was. Das ist nicht nur ein Gedanke, sondern das ist irgendwie, ich stelle mir vor, wenn mein Herz zerknirscht, dann macht das was mit mir. Und das erlebt er, weil er vor Gott steht. Jetzt denkst du, oh nee, Buße. Das jetzt auch, es regnet doch draußen schon. Können wir nicht irgendwie, dass es schöner ist, wenn man Gott gegenübersteht? Aber ich möchte dir was sagen. Buße ist was sehr Positives. Und das sehen wir gleich. Weil Buße, so wie bei Jesaja, uns in diese Perspektive Gottes mit hineinnimmt. Das ist das Erste. Jesaja merkt, dass er hier in einem Kontext ist, der ganz anders ist als das, was er mitbringt. Der heilige, andere Gott und Jesaja, der aus einer wankenden Welt kommt. Er fängt an, seinen Blick zu senken und zu rufen, weh mir, ich bin verloren. Die zweite Haltung, nachdem er sein Gesicht, seinen Kopf gesenkt hat, das ist das offene Herz. Ihr erinnert euch aus der Lesung, da kommt einer der Engel und nimmt eine glühende Kohle vom Altar und berührt damit die Lippen von Jesaja. Kannst du dir vorstellen, wie das wehgetan haben muss? Aber das Feuer, das hat Jesaja jetzt nicht irgendwie komplett verbrannt oder verzehrt, sondern es hat ihn geläutert, so wie Metalle geläutert werden. Es hat den Müll rausgebrannt aus ihm. In dieser Begegnung mit Gott. Es ist wie eine Operation am offenen Herzen, die Gott an ihm durchführt, an dem Jesaja, der vor ihm steht. Jetzt, ja, könnte man sich vorstellen, wie er sagt, jetzt Jesaja, jetzt ist dein Herz mit deiner Perspektive im Einklang mit dem, was ich vorhabe. Jetzt bist du bereit. Du hast erkannt, dass in deinem Leben vorher die Sünde so stark war. Du hast erkannt, dass in deinem Leben Umkehr notwendig ist, wieder zurück zu mir, zurück zu dem, was ich für dich, für das Volk, für die Welt vorgesehen habe, wo ihr abgekommen wart vom Weg. Deshalb habe ich dich gerufen, Jesaja. Deshalb bist du jetzt schon ein Stück weit durch diesen Prozess durchgegangen. Ja, das Herz ist jetzt offen. Und das ist positiv, ja. Diese Umkehr, diese Buße, das ist was Positives, weil Jesaja jetzt deutlich besser dasteht als vorher. Vorher hat er sich vielleicht ein Stück eingerichtet da drin. Er wusste, naja, es ist nicht alles gut, es wankt, es ist, naja, König Uzzia ist ja auch gerade gestorben. Aber so sind wir halt alle. Und mit einmal steht er diesem anderen, diesem Heiligen, diesem großen Gott gegenüber. Und merkt, wie da Veränderung passiert. Wie Gott das aus ihm herausnimmt. Was ihn von Gott trennt. Und das Dritte, nachdem er seinen Kopf gesenkt hat, nachdem er das Herz geöffnet wurde, das ist Handheben, Hände hoch. Gott fragt, wen soll ich senden? Wer geht für uns? Wer geht in die Welt hinaus und nimmt das mit, diese Perspektive, die ich für die Welt habe? Wer trägt die hinaus? Ja, und erinnere dich, ne? Das ist keine Botschaft, wo man vielleicht automatisch schreit, ja hier, sondern es ist erstmal eine Botschaft. Wenn man Jesaja weiterliest, kommt er ständig in Situationen, wo er Leuten erzählt, naja, ihr seid vom Weg Gottes abgekommen und ihr müsstet das eigentlich so machen, nämlich euch um die Witwen kümmern, um die Waisen kümmern, die Armen versorgen, nicht hier noch irgendeinen Tempel für irgendeine Sternengottheit bauen, bitte. Nicht irgendwelche Sachen opfern, die ihr gar nicht opfern sollt. Was meint ihr, wieso der Rücklauf war auf seine Botschaft? Genau. Er ist nicht einfach mit der Botschaft in die Welt hinausgegangen. Gott hat euch alle lieb, mach mal weiter. Oder betet zu Gott, dann wirst du reich. Oder, was es alles so gibt. Sondern er ist mit der Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, hinausgegangen. Mit der Botschaft, die heißt, kehr um, komm zurück zu mir, komm in die Familie Gottes zurück und lass das auf dem Weg zurück, was nicht dazugehört. Das ist eine Botschaft, die Menschen auffordert, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen für Gott, Entscheidungen für ihr Leben. Das fordert heraus, das Leben zu überprüfen, die Perspektive zu überprüfen, mit der die Menschen damals unterwegs sind, mit der wir heute unterwegs sind. Und zu beurteilen, ob diese Perspektive auf die Welt mit der Perspektive übereinstimmt, die Gott auf die Welt hat. Und das ist die Begegnung mit Gott. Das ist die Begegnung, die Jesaja mit Gott hat. Diese Neuausrichtung seiner Perspektive. Damit die übereinstimmt mit dem, was Gott hat. Das ist die Botschaft, die er mitnehmen soll. Richte das Leben nach mir aus, sagt Gott. Und wir haben in der Begrüßung von der Umfrage gehört, dass auch wir manchmal in so wankenden und unsicheren Gefühlen unterwegs sind. Mir hat letztens in einem Gespräch jemand gesagt, wir sind jetzt irgendwie in einer Zeit, in der die Zukunft nicht mehr sicher ist. Also normalerweise ist man früher davon ausgegangen, ist so der Gedanke, es gibt halt immer eine Zukunft. Also es kommt halt immer irgendwie was. Also es geht immer weiter. Und so seit den Erlebnissen der letzten Jahre sind Leute vorsichtiger mit dem Gedanken, es ist immer eine Zukunft, sondern was ist eigentlich, wenn es mal keine Zukunft gibt? Was ist eigentlich, wenn es mal nicht einfach immer so weitergeht mit dem, wie wir leben? Was ist eigentlich, wenn wir in dem Jahr sind, in dem König Uzzia gestorben ist? So wie Jesaja Gott begegnet ist, so können wir Gott begegnen. Nicht als nur so ein nebenbei, ein kleines Gebet, irgendwo da ist er schon, sondern sich seiner Herrlichkeit, sich seiner Heiligkeit aussetzend, vor ihn treten. Und das ist etwas, was komplett verändert. Die eigene Identität aufs Spiel setzt ein Stück weit. Aber in dem Vertrauen, dass das, was Gott gibt, das, was Gott schenkt, mehr ist, besser ist, stärker ist, heiliger ist als das, was ich vorher mitbringe. Jesaja ist später der Prophet im Alten Testament, der uns am meisten über Jesus erzählt. Manche nennen ihn scherzhaft so das fünfte Evangelium, weil er so viele Sachen ankündigt über Jesus selber, über das Kreuz, über das, was noch kommt. Und in Jesus, da hast du den gleichen Gott, in aber einer ein Stück weit umgekehrten Begegnung. Dieser ganz entfernte, ja, dieser mächtige, wo du nur den Saum des Gewandes siehst, dieser Gott. Der sagt, wenn du zu mir trittst, wenn du vor meinen Thron kommst, dann führt das zwangsweise dazu, dass sich etwas verändert, weil so wie du bist, nehme ich dich mit hinein. So wie du bist, trittst du dann aber auch verändert wieder hinaus. Dieser Gott wird Mensch. Für dich und mich. Kommt ganz nah und sagt, ich rufe dich zurück. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Begegnung, die du für dein Leben brauchst. Dem begegnen wir heute hier. Dem bist du in deinem Leben vielleicht schon begegnet. Vielleicht sehnst du dich in deinem Leben nach dieser Begegnung, diesem Gott zu begegnen, der dich kennt, der dich sieht, der dein Leben geschaffen hat und der heute zu dir sagt, es ist nicht vorbei, auch wenn es draußen wankt, auch wenn du Unsicherheit spürst, auch wenn du nicht weißt, wohin, auch wenn du nicht weißt, was der nächste Schritt ist, tritt in meine Herrlichkeit. Tritt vor den Thron, tritt vor meinen Altar. Komm zu mir, sagt Gott. Ich habe dir Jesus geschickt als Weg zu mir. Vertrau ihm, geh an seiner Hand vor meinen Thron. So wie der hohe Priester jetzt für uns, so ist er im Himmel. Komm du zu mir, sagt Gott. Und Gott nutzt manchmal diese schwierigen Umstände, um den ganzen Schrott, den ganzen Müll aus unserem Leben quasi wegzubrennen, so wie diese Kohle vom Altar. Und es ist in meinem Leben immer wieder so, dass ich merke, dass das immer wieder so ein ständiger Weg ist von merken, wie die Perspektive sich manchmal ein Stück verschiebt und dann den Kopf zu senken und dann das Herz zu öffnen und die Hand zu heben und wieder neu zu sagen, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich in deine Welt. Schick mich, um ein Licht zu sein in deinem Namen. Und dafür muss man kein Pastor sein, ja? Sondern, so wie Jesaja, können wir alle vor Gott treten und das erleben. Und deshalb, wir sind ja am Schluss unserer kleinen Predigtserie mein Lieblingstext, deshalb ist das einer meiner Lieblingstexte, weil der so entfernt ist ein Stück weit von unserer Welt. Ja, wir mussten erstmal klären, wer ist König Usia, um das zu verstehen. Aber trotzdem so nah ist, weil Gott von jedem von uns das Herz auf diese Art öffnen möchte, das Herz auf diese Art reinmachen möchte und wartet, dass wir sagen, hier bin ich, sende mich. Also, möchtest du auch heute zusammen mit mir wieder vor diesen Thron treten, dann möchte ich jetzt gerne gemeinsam mit dir beten. Vater, du rufst uns zu dir. Du bist bereit für uns und wir können mit allem kommen, was wir in uns tragen. Und wenn wir uns deiner Herrlichkeit, deiner Heiligkeit, deiner Größe aussetzen, dann verändert uns das. Dann verändert das unser Leben, dann verändert das unser Blick auf die Welt. Und dafür danken wir dir. Und Vater, bitte nimm das von uns, was wir im Stillen vor dir bekennen. Reinige unser Herz. Setz einen neuen Geist in uns. Führe du uns, durch dieses Leben, dass wir Salz und Licht für die Welt sein können. Und Gott, ich bitte dich für alle unter uns, die gerade diese Unsicherheit spüren oder die vielleicht dich noch gar nicht so gut kennen, dass du ihnen den Weg weist, dass du ihnen Menschen an die Seite setzt, die sie begleiten. Gott, sende deinen Geist auf uns und öffne unsere Herzen immer wieder neu für dich. Im Namen Jesu. Amen.